Willkommen zu unserer deutschsprachigen Sendung, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jitka Martkova. Wir beginnen diesmal mit der Wochenschau, einer kurzen Übersicht über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche in Tschechien. Das innenpolitische Geschehen in der Tschechischen Republik stand im Zeichen der nahenden Gipfelkonferenz zur EU-Erweiterung in Kopenhagen. Das zentrale Thema der Beitrittsverhandlungen Tschechiens mit der EU waren die Direktzahlungen aus dem EU-Haushalt in den Jahren 2004 bis 2006. Darüber verhandelte am Montag Außenminister Cyril Svoboda in Brüssel und verwies unter anderem auf die Tatsache, dass Tschechien entsprechend dem EU-Vorschlag eine niedrigere Pro-Kopf-Summe im Vergleich zu Slowenien erhalten soll. Auf dem Außenministertreffen der EU und der Kandidatenländer bekundete Svoboda die Entschlossenheit, über das Thema der Zahlungen auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen zu verhandeln. Außenminister Svoboda führte in Brüssel des Weiteren Gespräche über ein Zusatzprotokoll zum Atomkraftwerk Temelin, das aufgrund eines Abkommens zwischen Tschechien und Österreich vom letzten Jahr dem Beitrittsvertrag beigelegt werden soll. Die deutsche Verbraucherschutzministerin Renate Künast hat am Dienstag mit ihrem tschechischen Amtskollegen Jaroslav Palas in Prag über die EU-Agrarförderung für die neuen EU-Mitglieder diskutiert. Über den EU-Beitritt wurde am Mittwoch im tschechischen Abgeordnetenhaus heftig diskutiert. Die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS hatte zuvor einen Antrag gestellt, demzufolge die von der Regierung ausgehandelten Bedingungen für den Beitritt als unzureichend bezeichnet werden sollten. Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Österreichische Gegner des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin haben am Mittwoch gegen 18 Uhr für etwa eine Stunde den Grenzübergang Vulovist-Volny-Dvořiště blockiert. Einige Dutzend tschechische Landwirte haben wiederum am Donnerstagvormittag den Verkehr an drei Grenzübergängen zu Deutschland und Österreich durch eine Blockade behindert. Mit diesem Protest wollten sie noch unmittelbar vor der Eröffnung des EU-Gipfels in Kopenhagen gegen die angekündigten Direktzahlungen in Höhe von nur 25% des üblichen EU-Niveaus demonstrieren. Zu einem als historisch bewerteten Gipfeltreffen haben sich am Donnerstagabend die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Kopenhagen versammelt, um die Beitrittsverhandlungen mit 10 Ländern Mittel- und Osteuropas sowie des Mittelmeerraumes abzuschließen. Einige von ihnen, darunter auch Tschechien, haben sich bis zur letzten Minute für eine Verbesserung des Finanzpakets für den EU-Beitritt eingesetzt. Der tschechische Premier Wladimír Špidla traf sich noch am Freitag Vormittag mit mehreren Regierungschefs der EU-Länder, um sie von dem berechtigten Charakter der tschechischen Forderungen zu überzeugen. Ohne Ergebnis endete Spidlers Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, in dem es um Fragen des geplanten Protokolls zum AKW Temelin ging. Am Freitagnachmittag begann der gesamtstaatliche Kongress der Demokratischen Bürgerpartei ODS. Als eines der Hauptprogrammpunkte gilt die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden, der den bisherigen ODS-Chef Václav Klaus nach 12 Jahren ablösen wird. Weitere Einzelheiten waren vor dem Redaktionsschluss dieser Sendung am Freitagmittag noch nicht bekannt. Über die aktuelle Entwicklung informieren wir Sie in der nachfolgenden Sendung um 17 Uhr. Soweit die Wochenschau.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Quiz-Ausgabe des Regionaljournals. Zum achten Mal werden Sie in den folgenden Minuten eine Stadt der tschechischen Inspiration besuchen und diesmal noch dazu die wohl schönste unter Ihnen, Český Krumlov, Krumau. Dagmar Geberlova begleitet Sie in die Perle Südböhmens.
Warum schließen wir unsere Senderei gerade hier? Dazu bieten sich mehrere Antworten an. Český Krumlov, Krumau wird oft als die schönste Stadt Tschechiens bezeichnet und daher haben wir uns das Beste für das Ende aufgehoben. Ein weiterer Grund waren die Überschwemmungen, die im August auch Český Krumlov heimgesucht haben. Da war klar, dass die dortigen Einwohner jetzt Wichtigeres zu tun haben, als mit uns Gespräche zu führen. Und drittens passt unser Besuch bestens zu einer großen Feier. Die Stadt feierte vor einer Woche das 10-jährige Jubiläum seit ihrer Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Das war dann auch meine erste Frage an die Leiterin des Infozentrums in Český Krumlov, Jitka Zikmundová. Was bedeutet diese Auszeichnung, die Český Krumlov vor 10 Jahren erhielt, für die Stadt?
Es ist für uns eine Marke, eine Auszeichnung. dass Český Krumlov etwas Besonderes auf dieser Welt ist, etwas Unikates ist. Ausgezeichnet wurde nicht nur, dass die Stadt Český Krumlov eine architektonische Perle der Tschechischen Republik ist, dass das ein einzigartiger architektonisches Komplex ist mit mehr als 300 historischen Bürgerhäusern aus der Zeit Renaissance, zweitgrößter Schlosskomplex in der Tschechischen Republik, aber dass das auch eine lebende Stadt ist, dass das eine kosmopolitische Stadt ist, wo viel los ist, wo viel Kultur, ausgezeichnete Kultur gibt's, wo gibt's wunderbare Gastronomie. Wir haben über 130 gastronomische Betriebe von einer mittelalterlichen Taverne über Weinkeller bis zu der Gastronomie, Fünf-Sterne-Gastronomie. Es ist auch die Stadt, wo viel Kultur gibt, wunderschöne, wunderbare, köstliche Gastronomie, aber auch viele Leute ist interessant. Die Stadt liegt romantisch in einem Mäander, das hier der Fluss Moldau macht und ist sehr beliebt bei den Wassersportlern. Also alle haben hier, es gibt eine breite Palette an Angebot.
Das Jubiläum hätten noch zwei weitere tschechische Städte feiern können, Prag und Telč. Aber sie haben es nicht getan. Warum hat sich Český Krumlov dieser Gelegenheit nicht entgehen lassen?
Naja, warum? Also das war praktisch eine Initiative. Wir haben so irgendwann im Sommer in die Dokumenten geschaut, oder das war eigentlich, und haben gesagt, mein Gott, es ist doch 10 Jahre, das können wir nicht einfach so lassen. Es ist doch eine tolle Gelegenheit, die Stadt der Öffentlichkeit wieder zu präsentieren. Es ist eine Möglichkeit, nicht nur an die Fachpublikum, also die Denkmalschützer oder Tourismusprofis ranzukommen, aber es ist auch eine Möglichkeit, dem örtlichen Publikum beizubringen, was es eigentlich UNESCO bedeutet, was das für den Ort, wo die leben und wohnen, bedeutet, was sind Nachteile und was sind Vorteile.
In Český Krumlov ist die touristische Saison dieses Jahr noch längst nicht zu Ende. Weshalb, dazu sagte Frau Zikmundová.
Wir haben in diesem Jahr uns entschieden, die Nachfrage ist hier, die Stadt ist schön romantisch und die beste Kulisse für Advent. Also versuchten wir zu koordinieren verschiedene Aktivitäten hier und haben wir ein Adventprogramm vorbereitet. Es sind Konzerte, es sind Weihnachtskonzerte, es sind Konzerte vor alten tschechischen Musik, es sind Ausstellungen, es sind auch solche Spezialitäten wie kulinarische Weihnachten. Ich würde gerne alle Zuhörer und Interessenten zu uns einladen. Kulinarische Weihnachten, was es bedeutet. Ich habe vorher Gastronomie in Český Krumlov schon erwähnt. Es ist in einem mittelalterlichen Schenke und es wird 3 Tage, Freitag der 13. bis Sonntag der 15. Dezember, auf altböhmischen Art gekocht und serviert. Die Spezialitäten aus der alten böhmischen und auch südböhmischen Küche. Und nicht nur kulinarische Weihnachten, wir haben auch etwas für Kinder vorbereitet. Es ist ab Anfang Advents können die Kinder auf dem Hauptplatz in einer Mailbox oder Postbox die Wünsche an den Jesuskind schreiben. Und am 17. Dezember kommt Jesuskind Post und die Wünsche werden natürlich erfüllt. Wir feiern Weihnachten auch mit unseren Bären, weil am Schloss, im Schlossareal ist ein Bärgehege und es werden 3 Bären gehalten und die Bären feiern mit Kindern und Erwachsenen immer am Heiligen Abend oder während des Tages am 24. Dezember Bärenweihnachten. Also die Bären bekommen Süßigkeiten, Kinder auch und die Erwachsenen dann Glühwein und Jägertee. Also es ist eine angenehme Veranstaltung für alle.
Aber auch die Sommersaison 2003 sei bereits voll verplant.
Während Sommersaison werden hier 8 Musikfestivale organisiert, veranstaltet. Es ist eine Szene, eine Theaterszene und ich bin sehr stolz darauf, dass ich sagen kann, jeden Abend im Sommer findet hier etwas statt. Und das ist die Sommersaison und es sind auch wunderschöne Zeiten und Momente, wenn diese Altweiber-Sommer kommt. Es ist Herbst, es ist September. Und am Ende September gibt es eine wunderschöne Gelegenheit, nach Český Krumlov zu kommen, noch schönes Wetter erleben und mit uns ein St. Wenzel-Fest zu feiern.
In Český Krumlov gibt es viele Ausländer, die entweder als Touristen kommen oder aber hier leben wollen. Wie verhalten sich die Tschechen, die bekannterweise nicht sehr ausländerfreundlich sind, zu den Ausländern in Český Krumlov?
Also ich lebe in Český Krumlov seit 10 Jahren, genau wie UNESCO. In Český Krumlov könnte ich auch schon eigentlich feiern. Und ich muss sagen, Český Krumlov ist, oder die Leute in Český Krumlov, die Einheimischen, sind nicht gegen Ausländer oder gegen fremden Leuten. Es herrscht hier so ein Klima und Atmosphäre von Toleranz und damit, dass ich nicht so naiv bin oder dass ich das nicht so naiv sage, dass die vielleicht besser sind als in den Rest der Tschechischen Republik. Es geht auch um eine einfache Sache, es geht auch um Geschäft. 70% Einwohner hier sind vom Tourismus abhängig und natürlich der Besucher gibt gerne Geld und öffnet seine Beutel in dem Falle, wenn er zufrieden ist und wenn er gute Service findet und auch gute Atmosphäre, eine freundliche Atmosphäre.
Anlässlich der Feiern vor einer Woche wurde auch eine große Ausstellung im Egon Schiele Museum eröffnet. Das Museum hat nach dem Hochwasser wieder sehr schnell auf die Beine gefunden, erzählte mir die Leiterin des Museums, Hanna Jermusová.
Ja, wir hatten großes Glück, dass nach der Hochwasserzeit haben uns sehr viele Leute geholfen, sogar tschechische Armee, und haben uns Leute auch von Ausland geholfen. Darum konnten wir auch neben diesen Arbeiten, Bauarbeiten und Aufräumungsarbeiten, konnten wir auch unsere neue Ausstellung vorbereiten. Das ist jetzt eine riesige Ausstellung, Grafikausstellung von Salvador Dalí. Wir haben im Haus jetzt fast 500 Grafiken von Dalí, sind das Zyklen. Die sind sehr interessant, weil sind das komplette Zyklen. Und das sind zum Beispiel der Decameron oder Faust oder Gargantua und Pantagruel oder die gelbe Liebschaften und so weiter. Wir haben aber auch viele Arbeiten in Vitrinen, zum Beispiel erste Auflage von Dalí Biografien oder die Bibel, welche hat Dalí illustriert oder verschiedene sehr interessante Sachen. Wir haben auch Filme hier, welche möchten wir während der Ausstellung präsentieren. Die Filme, auf welche hat Dalí gearbeitet mit Luis Buñuel. Wir haben aber auch Biografiefilme. Wir haben auch die Oper hier von Salvador Dalí und das alles gehört zur Ausstellung und wir hoffen, wir können das sehr gut präsentieren.
Wie ist es Ihnen gelungen, so eine große und bedeutende Ausstellung nach Český Krumlov zu bringen und hier zu organisieren?
Wie alles, was irgendwie gut und interessant ist, es war ein Zufall. Ich habe mich kennengelernt mit spanischer Kulturattaché in Wien, Dr. Xavier Sales, und er hat mir ein paar Kontakte gegeben. Zwischen diesen Sammlern ist Dr. Heinz Est aus Deutschland, welcher ist sehr bekannt und berühmt, hat selbst eine große Sammlung und hat eigenen Namen zur Verfügung gegeben und hat bei anderen Familien, bei anderen Sammlern auch für uns gebeten, die Leihgaben, und darum haben wir diese wahnsinnige, riesige Ausstellung hier, 500 Arbeiten.
Sie sind für die Besucher das ganze Jahr eröffnet?
Wir haben 365 Tage offen, jeden Montag, Weihnachten, Neues Jahr, Silvester, wie Sie wollen, täglich 10 bis 18 Uhr. Und diese Ausstellung Salvador Dali wird laufen bis September nächstes Jahres. Es wird aber im Juni dazu geöffnet noch Ausstellung von Biela Kolářová, eine tschechische Künstlerin, die hat aber jahrelang in Paris gelebt mit ihrem Mann Jiří Kolář. Diese Ausstellung wird zu 80. Geburtstag vorbereitet, auch mit Katalog. Dann öffnen wir eine große Ausstellung von Stanislav Kolíbal. Und für Herbst 2003 vorbereiten wir Alfred Kubin Ausstellung.
Und ist es die größte Ausstellung von Salvador Dalí in Tschechien?
Sicher in Tschechien, aber von Sammler habe ich gehört, dass auch in Europa. 500 Stück waren noch nie zusammen gezeigt, Grafikausstellung.
Die gotische Musik Floss Forum hörten Sie in der Darbietung der Musikgruppe Quinterna aus Český Krumlov. Und zum Schluss wieder unsere Quizfrage, die letzte in der Quizreihe der tschechischen Inspiration. In welchem Jahr wurde Český Krumlov in die UNESCO-Liste eingetragen? Kleine Geschenke der Stadt warten auf 3 Absender mit der richtigen Antwort. Und noch die richtige Antwort der letzten Quizfrage, diese lautet Wittingau. Kleine Geschenke der Stadt Třeboň-Wittingau erhalten von uns die folgenden Hörer: Helmut Zahradník aus Haibach, Steffen Voigt aus Tschertau und Stefan Gaupmann aus St. Anton. Und hiermit sind wir am Ende der Regionaljournalreihe der tschechischen Inspiration, die uns die letzten 8 Monate begleitet hat, sowie am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Dagmar Keberlová.
Im August dieses Jahres wurde die tschechische Hauptstadt von einer verheerenden Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Am stärksten betroffen war der Stadtteil Karlín. Was sagen Denkmalschutzexperten heute zu den Auswirkungen der Flut in diesem Viertel? Dies erfahren Sie im folgenden Spaziergang durch Prag von Lothar Martin und Martina Schneibergova.
Spaziergang durch Prag.
Karlín war die erste Prager Vorstadt, die Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Zur Rettung des historischen Stadtteils forderten in diesen Tagen die Mitglieder des Clubs für das alte Prag auf, eine Bürgervereinigung mit mehr als 100-jähriger Tradition und Erfahrung im Bereich des Denkmalschutzes, in der sich vor allem Kunsthistoriker und Architekten engagieren. In ihrer Erklärung zur gegenwärtigen Lage in Karlín hieß es einleitend:
Bereits während der Flutkatastrophe und kurz danach stürzten einige Häuser in Karlín ein. Seitdem wurde Karlín von den verantwortlichen Behörden und auch von der Öffentlichkeit als eine gefährliche Zone wahrgenommen, wo man damit rechnen muss, dass noch weitere Objekte einstürzen werden. Aus diesem Grund wurde die Rückkehr der Bewohner und somit auch das normale Leben in den leeren Straßen von Karlín bedeutend verlangsamt.
Mehrere Häuser wurden von Statikern geprüft und bewertet. Je nach ihrem technischen Zustand wurden sie in 3 Kategorien unterteilt. Im Zusammenhang mit der erwähnten Klassifizierung der Objekte wurden von den Mitgliedern des Clubs für das alte Prag wichtige Tatsachen festgestellt, die die Objektivität der genannten Gutachten in Frage stellen.
Der Geschäftsführer des Clubs, Richard Biegel, wies auf der vorige Woche veranstalteten Pressekonferenz unter anderem darauf hin, dass die kontinuierlichen Flächen der gefährdeten Häuser sowie die günstige Lage der jeweiligen Grundstücke den Eindruck erwecken, dass sich hinter dem Gutachten das starke Interesse von Investoren verbirgt. Nach dem Abriss der historischen Gebäude könnten an deren Stelle höhere Objekte erbaut werden, die eine kommerziellere Nutzung der Grundstücke ermöglichen würden. Denn die ältesten Häuser wurden als die am schlimmsten beschädigten Gebäude bezeichnet, sagte Richard Biegel.
Die vom Stadtrat des 8. Prager Stadtbezirks beauftragten Experten stuften ca. 50 Häuser in Karlin von erstartig her als problematisch ein. Die im Auftrag des Clubs ausgearbeiteten unabhängigen Gutachten beweisen jedoch, dass der Zustand der Häuser bei weitem nicht so ernsthaft ist, wie behauptet wird. Einer der Experten, Václav Jandáček, sagte dazu.
Diese Häuser sind schon beschädigt worden, aber diese Schäden kann man beseitigen, sie sind zu reparieren. Die Schäden stellen keinen Grund dafür dar, um die Häuser abzureißen.
V podivným bytě jsem se našel, na patře paku trávy spálený. Snad jsem si v noci trochu zašel, ta holka jenom krčí rameny, zpívá si.
Das Vorstandsmitglied des Clubs für das alte Prag, Katarzyna Hanslitschkova, brachte einige Beispiele von gefährdeten Gebäuden ins Spiel. Sie beschrieb sie wie folgt.
Es handelt sich eigentlich nur um einige Gebäude am Karlinplatz, die an den Ecken zu den Straßen Krzyżikowa und Kolarowa liegen. Dort befindet sich eine Gruppe von 4 klassizistischen Häusern aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, die als Gesamtkomplex bemerkenswert sind. Sie sind das Werk ein und derselben Architekten, haben dieselbe klassizistische Fassade und stellen eine malerische Gebäudegruppe auf dem Marktplatz dar. An der Ecke zu den Straßen Tamova und Krzyżikowa steht ein weiteres beachtenswertes Objekt. Es ist nie umgebaut worden und daher in einer außerordentlich authentischen Form erhalten geblieben. Die Fassade mit dem typischen Portal über dem Eingang ist sehr wertvoll.
Die Denkmalschutzexperten und auch die Mitglieder des Clubs für das alte Prag befürchten, dass sowohl die Privatbesitzer der Objekte als auch die Gemeinde die Häuser während des Winters weiter verwüsten und sie danach abreißen lassen könnten. Denn laut Gesetz ist die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde für den Abriss nicht mehr erforderlich, wenn ein Haus im Havariezustand die Umgebung gefährdet.
Der Leiter der staatlichen Denkmalschutzbehörde der Hauptstadt Prag, Ladislav Špaček, hob den noch erhaltenen eigenständigen Charakter der ersten Prager Vorstadt hervor.
Es ist ein modernes Stadtviertel aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dessen historischer Teil einzigartig ist, wenn man bedenkt, wie breit die dortigen Straßen sind. Dadurch konnte man überall Alleen errichten. Wenn es schon dazu kommen sollte, dass ein Haus abgerissen wird oder dass ein Haus einstürzt, dann sollte es so ersetzt werden, um den historischen Komplex aufrechtzuerhalten. Das heißt, mit einem Objekt von gleichem Ausmaß wie das ursprüngliche Haus. Wenn aber an diese Stelle ein Gebäude tritt, das viel höher und größer als die Häuser in der Umgebung sein wird, dann wird die unter Denkmalschutz stehende Zone ihren Charakter verlieren.
Die Attraktivität des Stadtteils Karlin ist nach Meinung von Ladislav Špaček durch das typische Milieu gegeben. In Prag gibt es seinen Worten zufolge viele Grundstücke, die bebaut werden könnten, nicht eben gerade in Karlin neu gebaut werden.
Der Trend ist klar, das Grundstück ist lukrativ, das Milieu attraktiv. Wenn wir den Verlust der historischen Gebäude zulassen werden, dann werden wir gegen uns selbst als Bürger handeln. Wir sollten alle wissen, warum wir dieses Milieu schützen. Die Tatsache, dass es ein vernachlässigtes Milieu ist, bedeutet nicht, dass es keinerlei Qualität hat. Es ist nicht nur eine Angelegenheit der Denkmalschutzexperten, sondern aller Bürger. Lassen wir unser Stadtviertel von keinem Ballast verbauen. Die vorherrschende Tendenz lautet, etwas Großes zu bauen, die Grundstücke miteinander zu verbinden, um möglichst schnell daran zu verdienen.
Der Bürgermeister des 8. Stadtbezirks, Josef Nosek, wies die versteckten Anschuldigungen zurück und bezeichnete den Mangel an finanziellen Mitteln als das wichtigste Problem bei der Renovierung des beschädigten Stadtteils.
Wissen Sie, der Stadtbezirk Prag 8 hat das Pech, dass er die wenigsten finanziellen Mittel von allen Stadtbezirken aus der Staats- bzw. Stadtkasse erhält. Wir haben einfach nicht das notwendige Geld für die Renovierungen. Hätten wir das Geld gehabt, hätten wir die Schäden inzwischen schon behoben.
Damit sind wir am Ende des heutigen Spaziergangs durch den Stadtteil Karlin angelangt, wo die Hochwasserfolgen immer noch ganz deutlich zu sehen sind. Inwieweit es gelingen wird, den historischen Charakter des Stadtviertels aufrechtzuerhalten, darüber werden wir Sie weiterhin informieren. Für Aufmerksamkeit bedanken sich
Lothar Martin
und Martina Schneiberkova.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.